Jesus lebt, Jesus rettet und Jesus siegt. Annette, ich bitte dich, übernimm du einen Moment und erzähl uns, wie es dir gegangen ist.
Wir sind vor 2 Wochen im Gottesdienst in Rümlang und die haben vorne ein Lied gesungen. Auch wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Und ich habe gedacht, oh, Herr, du weißt, das ist eines vom Schwierigsten, was es überhaupt gibt für mich. Deshalb hat Gott uns zwei zusammengeführt. Wir sind total unterschiedlich. Die Tiefen, die der Matthias erlebt, die erlebe ich eigentlich durch ihn, weil so tief gehe ich gar nicht. Ich habe irgendwie das nicht, Gott sei Dank. Und ich merke aber, er ist im anderen Sinn ist er so stark, dass er mich kann in den Punkten, wo ich Angst habe vor Leuten zum Beispiel, kann er mir wirklich die Kraft geben und sagen, du, ich bin im Gebet mit dir, ich stand hinter dir. Und das gibt mir die absolute Kraft, auch Leute anzusprechen. Also wenn ihr verheiratet seid, entdeckt das, dass Gott euch zusammengeführt hat, einander zur Hilfe, aber auch zum absoluten Segen. Der Jugendpastor von Rümlang hat mich angerufen und hat gesagt, Annette, gehst immer noch freitags auf die Straße, ich würde gerne mal mitkommen. Und er ist tatsächlich an dem Freitag gekommen. Das ist ja immer noch eins, anrufen, ich komme mit oder nicht. Und dann hat er gesagt, bevor mir jemand angesprochen hat, hat er gesagt, Annette, hey, im Fall, ich bin total nervös. Und ich habe gemerkt, eigentlich müsste er absitzen. Er hat so plötzlich eine Angst gehabt und hat gesagt, schau, Benni, du musst nichts machen. Bete einfach, ich spreche die Leute an und dann kannst du, wenn es dir kommt, etwas dazu sagen oder auch nicht. Und was dann passiert ist, das ist ganz selten am Freitag, fast alle Leute, die mir angesprochen haben, haben sich für Jesus entschieden, wirklich. Und dann nimmt er mich so auf die Seite und sagt, Annette, meinen die das ehrlich oder machen die das wegen dir? Und ich lasse mich hinterfragen, das beschäftigt mich natürlich auch, aber in dem Moment habe ich einfach laut gebetet, Herr, schenk uns jemand, wo sich so richtig echt für dich entscheidet, wo kein Zweifel besteht. Der Nächste, den wir angesprochen haben, habe ich ein Bild. Er ist aus Kuba, wohnt aber da in der Schweiz und er hat so eine schwere Zeit hinter sich, er hat alles verloren. Familie, er hat sein Haus verloren, er hat gesagt, seine Kleider, seine Schuhe, alles. Und er hat 2 Selbstmordversuche hinter sich. Er weiß nicht, wo oben und unten ist. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott liebt dich. Und er hat zugelassen, wie jemand, der am Vertrinken ist und einen Rettungsring in Aussicht hat, wo er kann fassen. Und er hat sich wirklich echt tief, gut, von ganzem Herzen für Jesus Christus entschieden. Und wir haben nachher mit ihm geredet, wir haben keine Zeit gekannt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dürfen wir ein Bild machen von dir? Leider habe ich keins vorher, aber das, was passiert ist, seht ihr vielleicht. Er hat schon ein Lächeln auf dem Gesicht, weil Jesus Christus hat in ihm etwas angezündet, wo nicht mehr aufhören wird. Ja, der Benni ist so ein bisschen überzeugt gewesen. Aber es ist trotzdem eine Frage, was passiert mit den Leuten natürlich. Wir geben ihnen etwas mit, auch eine Bibel-App. Und wir beten für sie weiterhin, dass sie wirklich den Weg gehen. Ein Erlebnis vom Freitag. Es war bei uns, wahrscheinlich bei euch auch, Dauerregen. Und ich habe Gott mal gesagt, wenn es regnet, so, dann gehe ich nicht. Weil die Leute sind irgendwie nicht unterwegs. Aber irgendetwas ist passiert und ich bin einfach tatsächlich da unten gelandet und habe noch nicht recht gewusst, wieso. Bis wir auf einen Mann getroffen haben, er ist 85. Mit Maske, ich auch dann mit Maske, obwohl ich das schwierig finde, weil die Leute verstehen mich fast nicht mit Maske. So ist er auch ganz dicht zu mir hergekommen, obwohl er Maske aufgehabt hat, und hat er gesagt, wissen Sie, ich habe Krebs im Endstadium. Der Arzt hat gesagt, im März sterbe ich, nächstes Jahr. Und ich habe gemerkt, wie er gebeugt ist, und dann habe ich alles, was auf dem Zettel steht, das geht eigentlich doch ein paar Minuten, bis man es vorgelesen hat, Bibelvers und alles, habe ich weggelassen. Und habe gesagt, ich würde gerne für sie beten. Und dann hat er gesagt, ja, gern. Dann habe ich betet für den Mann mit ganz einfachen Worten, aber mein Herz hat für ihn wirklich gesagt, Herr, bitte schenk, dass er sich entscheidet. Dann habe ich direkt gefragt, wollen Sie heute das Geschenk annehmen, das Gott für sich hat? Und er hat gesagt, ja. Und er ladet Jesus in sein Leben ein und eine Hoffnung ist in ihm. Er hat zwar gesagt, er will sterben, aber es ist jetzt etwas Neues in ihm drin und er hat eine Hoffnung wieder. Und ich muss euch sagen, ich habe plötzlich gewusst, wieso ich so feucht und nass und was weiß ich, dort gegangen bin, wegen ihm. Wegen einem Mensch. Und der Himmel freut sich wegen einem Mensch, der umkehrt. Also wenn ihr einem Mensch könnt in nächster Woche sagen, dass Gott ihn liebt. Und wenn er zulässt, ihm einfach sagen, du kannst heute das Geschenk annehmen, hat sich's für den absolut gelohnt.
Ein kleiner Mann, he? Als Daniel hat erzählt, er sich die ganze Zeit gehockt und wo sie gesagt hat, sie soll aufstehen für das Bild. Siehst du mich noch? Es ist gewaltig, oder? Gott hat so verschiedene Kostgänger, grosse, kleine, dicke, dünne. Aber wichtig ist, dass wir Kostgänger sind. Ich bin heute auch beeindruckt von der Brigitte, von ihrem Zeugnis. Aber was Thomas gesagt hat, es ist das Predigtthema, oder? Es ist das Predigtthema von heute. Aber ich möchte anfangen, nochmal, um mich auch zu stärken. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Er hat meinem Leben ewiges Leben gegeben, darum wähle ich ihn. Jesus Christus, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Fasse seine Hand, er will dich führen. Er haltet dich für alle Zeiten. Singen kann man es besser, als wenn man es so abfließt. Das will ich euch mit. Es ist so. Jesus ist das. Jesus ist der wichtigste Mensch, der überhaupt gelebt hat. Jesus ist der Anfang von einer neuen Menschheit. Da sind wir die alten Menschen. Und das ist Jesus in die Welt für eine ganz neue Menschheit gegründet. Er ist heilig, gerecht, unbefleckt in die Welt gekommen, eine neue Menschheit. Und jetzt können die Menschen, die alt sind, können durch ihn ein neuer Mensch werden. Das ist das Evangelium. So, das ist Jesus. Jesus ist der wichtigste Mensch, der je gelebt hat, weil er uns einen neuen Mensch gegeben hat, wo wir dürfen in unser Leben einladen. Jesus ist selber Gott. Stellt euch das mal vor, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und er war sich nicht schade gewesen, um zu uns zu kommen. Er war sich nicht schade gewesen, um zu uns Menschen zu kommen. Er hat uns besucht, sagen wir so. Das ist viel zu wenig. Jesus hat uns nicht besucht. Wenn ihr Besuch habt, sind ihr auch froh, wenn er wieder geht. Dann gibt es die Ersten werden die Letzten sein. Dann denke ich mir, meine Fresse, ich möchte die nicht arbeiten. Jesus hat uns nicht besucht. Jesus ist zu uns gekommen und hat sich mit unserem Schicksal verbunden. Er ist nicht wieder raus in den Lift und heimgegangen. Nein, er hat sich mit uns verbunden und ist für uns gestorben. Das ist mehr. Und das führt uns zum heutigen Thema. Jesus ist der demütigste Mensch gewesen, der je gelebt hat. Demut, gell, Brigitte? Demut. Das ist unser Thema. Jesus ist der demütigste Mensch, der je gelebt hat. Demut hat, gerade, ich sage es gerade am Anfang, nichts mit Kirchentum zu tun. Heisst nicht, den Kopf ins Füttli vom anderen stecken und einfach duckmausern. Nein, Demut ist die Würde vom Stärkeren, dem Schwächeren zu dienen. Das ist Demut. In der Stärke zu wissen, wer man ist und im Schwächeren zu dienen, als Stärkeren. Es ist auch nicht einfach ein mutloses, ha, ich bin demütig, sondern es ist ganz bewusst, sich einem anderen zu unterordnen. Wir haben da ein bisschen ein Missverständnis von Demut. Ich werde ganz am Schluss von der Predigt, darum sage ich passend auf, am Schluss von der Predigt nochmal auf das eingehen, was das für uns bedeutet. Aber ich werde auf Demut von Jesus am Anfang einen grossen Schwerpunkt legen. Demut von Jesus ist so krass, dass wenn ich in so Gebetszeiten bin und mir das vorstelle, dann sprengt das meine Vorstellungskraft. Und ich versuche euch jetzt anhand einem Beispiel einen Eindruck zu geben von dem, wie Jesus demütig war. Und ich brauche dazu ein Bild, und zwar ein Bild von einem Ameisenhaufen. Ameisen leben in ihrer abgrenzten Welt, in ihren Möglichkeiten. Wie Menschen zu Völkern von Millionen bis 20 Millionen Leuten. Leute, Ameisen natürlich. Ameisen gibt es mindestens so viel wie Menschen. Doch der Unterschied zwischen den Ameisen und uns sind gewaltig. Ameisen haben Staaten. Der Oberste ist eine Königin. Ich sage jetzt nicht Merkel, aber eine Königin. Und wissen Sie, wie alt so eine Königin kann werden? Ein paar Wortmeldungen bitte. Keine Ahnung, das ist keine gute Zahl. Hä? Ja, alt. Sag mal eine Zahl. 10 Jahre. 3, 4 Jahre. 25 bis 29 Jahre. Wünscht man auch noch 4 Amtsperioden, könnte man sie abschieben, aber die ist immer noch da, oder? Das war jetzt ein Nebensatz. Wissen Sie, wie lange Arbeiterinnen leben, die für die Königin arbeiten? Ja, ein Jahr, zwei, es gibt Arten, die bis 3 Jahre. Ameisen, die haben Pioniere, die haben Jäger, die haben Luftwaffen, die haben Sammler, die haben Viehzüchter. Ja, das glaubst du nicht, das ist ja so. Die haben Viehzüchter, die gehen Läuse melken. Die haben richtige Melkstationen. Und wenn man das länger beobachtet, machen sie immer die gleichen Wege. Und schon ganz verrückt, sie haben sogar Spezialisten, Kochspezialisten, die holen sich extra Blätter mit Pilz, bringen die im Bau und dort werden die kultiviert. Das ist ja so. Sie sind Feinschmecker, wie wir Menschen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt Hochleistungssportler. Die Wüstenameise legt in einer Sekunde 2 Meter zurück. Das willst du nicht haben im Garten. Die Frauen sind die ganze Zeit auf der Flucht. Ameisen sind Spezialisten im Hoch- und Tiefbau. Könnt ihr euch das vorstellen, was die im Boden hineingehen? Das, was oben drauf ist, ist ein Witz. Das sind richtige Hoch- und Tiefbauer. Und dann haben sie ihre Pioniere, die schwärmen aus. Ganz neue Welten. Etwa so 200 Meter um den Ameisenhügel. Also, ja, das sind richtige Pioniere, weil so weit geht man nochmal. Der Pionier geht, dann kommen die anderen hinterher. Also, der Haufen und 400 Quadratmeter, das ist die Welt. Da wird sich vermehrt, da wird gegessen und da wird auch gestorben. Die meisten Ameisen begegnen nie einem Mensch, obwohl uns das so vorkommt. Aber die meisten Ameisen begegnen nie einem Mensch. Das ist, der Mensch ist, buh, keine Ahnung. Für sie sind wir eigentlich nicht einmal existent, weil unsere Welt sprengt ihr Fassungsvermögen. Stellt euch mal vor, ein Bauer mit seinen schweren, nassen Stiefeln am Ameisenhaufen vorbei, ich weiß, ich gehe nicht drüber, und dann, boah, vor dem Kopf der Ameisen, busch, ein Tritt, weg ist der Fuß. Die Ameise schaut auf, es wohnt. Ein Wunder ist passiert. Ein Mensch mit einem Bruchteil von Sekunden einen Touch gemacht und dann füllt sich das mit Wasser. Hey, ein Wunder, ein See ist entstanden. Ameisen, die verstehen unsere Welt nicht. Ameisen haben keine Ahnung von Pizza und Fondue. Sie wissen, sie gehen nicht ins Kino, sie fliegen nicht zum Mars oder zum Mond, sie besuchen keine Opern, sie haben keine Atomwaffen, sie fahren kein Autorennen, operieren nicht am offenen Herzen, sie haben kein Mobilfon und schon gar keine Xbox. Sie wissen nichts von der Tour de France, vom Matterhorn, vom Grand Canyon, von Wal und von den Tiefen vom Meer. Ameisen haben überhaupt eigentlich keine Ahnung von der Welt, von den Menschen. Wenn man einer Ameise, so klein wie sie ist, würde die Hand auflegen und das ganze Wissen von der Menschheit und das, was wir wissen, in den Kopf hineindrücken, die würde gerade explodieren. Unvorstellbar. Aber es ist genau gleich, so wenig die Ameisen von einer Menschenwelt Ahnung haben, so wenig haben wir Menschen Ahnung von der unheimlich grossen Herrlichkeit Gottes. Die Himmel aller Himmel können die Herrlichkeit Gottes nicht fassen. Und wenn wir 17 Weltmeere hätten, würde sie die Liebe Gottes zu uns Menschen nicht fassen können. Das ist doch... Wir sind wie Ameisen gegenüber Gott. Keine Ahnung. Wir können es nicht fassen. Die Wissenschaft, und ab und zu muss man ein bisschen die Wissenschaft schauen. Die Wissenschaft gibt es Quantenphysiker. Hast du schon gehört, oder? Das sind die, die das denken, was undenkbar ist. Und die haben theoretisch schon 9 bis 10 neue Dimensionen entdeckt. Das ist gewaltig. Für eine Ameise sind wir nicht zu fassen. Aber 9 bis 10 andere Dimensionen, Seinsformen, das ist fast nicht zu fassen. Gottes Herrlichkeit, seine Fähigkeit, seine Möglichkeiten, seine Dimensionen, durch alles durchschritten und sie und neu und ich weiß auch nicht was. Wir können das nicht fassen. Wir sind wie Ameisen, die die menschliche Welt nicht verstehen. Es ist zu gross. Wird Gott einem Mensch einen unverhüllten Einblick in seine Herrlichkeit und Größe geben, der geht nicht gerade. Aber der wird ohnmächtig. Wie du es in der Bibel beschrieben, Johannes in der Offenbarung, ein bisschen Himmel und boah. Gottes Himmel ist gewaltig. Engelsheer, Engelsfürsten, Gewalten und Mächte, nicht nur Wort, sondern sichtbar. Beängstigende Gestalten mit mehreren Gesichtern, Augen überseit, Angst einflößen und doch voller Liebe. Da kommt so ein Augenmonster und fährt dich an, knuddeln. Auf der Welt. Du fühlst, wow, ja. Im Himmel, alles Liebe erfüllt. Die Vorstellung ist eine ganz andere. Raum und Zeit, in der wir leben, unsere Dimensionen, sind kein Maßstab. Dort ist Ewigkeit. Dreidimensionalität wäre ein absolutes Gefängnis für dich im Himmel oben. Eine Musik dagegen ist das grösste, schönste Orchester wie zirpende Grillen. Ein Superstar wie ein glucksender Fisch. Wir denken, ich habe die Stimme vom Himmel noch nicht gehört. Sprach von himmlischer Schönheit, wo wie in Wogen ineinander hineingehen, ohne Fragen, hinter Sinnen und weiss nicht was. In einer Klarheit, Wahrheit, wie perlglas Wasser, wo in einer Melodie in sich schwingt. Oder noch viel anderes, keine Ahnung. Es ist so gross. Es gibt kein Unten, es gibt kein Oben, es gibt keine Schmerzen, kein Gebrechen, keine Krankheit, kein Hass, kein Neid, keine Lüge. Freiheit, Friede, Liebe über Liebe, Herrlichkeit pur. Und das, was ich euch jetzt gerade vorgestellt habe, das, was ich euch jetzt vorgemalt habe, das war so ein Staubkorn vom Himmel. Das ist ganz wenig. Und jetzt bricht die Bibel etwas absolut Dramatisches. Jesus, der in aller Ausstattung Gott war, hielt nicht daran fest, ihm gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und machte sich selbst zu nichts und nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Der Himmel, das ist Gott, das ist Jesus, durch alles durch, in aller Herrlichkeit. Ein Essen dort oben, da sind 100 Michelin-Gourmet-Sterne, sind ein Witz. Ein Geschmack, den du auf der Welt nie hast. Es ist Schönheit, Ausgewogenheit. Und jetzt kommt Jesus als der Schöpfer in unsere Welt. In Haut und Knochen. Das ist viel krasser, als wenn ein Mensch zu Ameisen mutieren würde. Das ist nicht vorstellbar, was Jesus da gemacht hat. Er hat alle Befehlsgewalt von den Engeln und von allen himmlischen Wesen abgegeben, wo ihm schon am Gesicht würden angesehen, was er sich wünscht. Hat er abgegeben. Er ist schwach geworden wie ein Mensch, und hat plötzlich nichts mehr können als Schöpfer tun, sondern ist ein Knochenmensch gsi wie mir. Er hat nichts mehr können aus sich selber tun oder nur das, was Gott ihm gesagt hat, das will ich, dass du tust, da stehe ich dazu. Er hat alles wie der erste Adam müssen von Gott empfangen oder erbitten. Das ist, Gott muss empfangen und bitten. Das übrigens ist die Kraft, in der wir heute noch würden stehen, wenn die ersten Menschen nicht gesündigt hätten. Empfangen und bitten. Und es wäre passiert. Jesus hat wie Adam gewirkt. Unter Menschen, die nur noch unterscheiden zwischen schlechter Sünde und guter Sünde. Schwarze Magie und weiße Magie, kann man auch sagen. Das ist eigentlich ein Witz. Ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt von diesen südamerikanischen Müllbergen, wo kilometerweise nur Müll ist. Und es haben sich mittlerweile ja schon Menschen darauf angesiedelt, die Ärmsten unter den Armen. Und die sind ja schon über 10, 15 Jahre sind die Müllberge 8 Kilometer lang, 4 Kilometer breit, Müll. Und da wird jede Woche wird Müll wieder von der Stadt gebracht. Und dort Kinder werden dort geboren. Kinder, die den Müllberg noch nie verlassen haben. Und es hat sich eine Missionarsgruppe hat sich aufgemacht und wollte einen Einsatz machen auf dem Müllberg, um von Jesus zu erzählen. Die haben es eine Viertelstunde geschafft auf dem Müllberg und sind Schweiß überlaufen und mit Erbrechen von dem Müllberg davor gelaufen. Das hat dermaßen nach Verwesung gestunken. Aber von weitem hast du gesehen, wie die Kinder darauf spielen. Die schmecken das nicht mehr. Und die Missionare, die wiedergegangen sind, die in ihre Atemmaske haben sie Parfüm gespritzt, um das auszuhalten. Und sie hat Tage gebraucht, bis sie sich daran gewöhnt haben. Jesus Christus ist in unser Sündenchaos gekommen, in eine stinkende Kloake. Wir haben uns an den Gestank, an den Ekel, an den Gräuel von Sünden gewöhnt. Wir haben uns gewöhnt, eben, wo Gott sogar sagt, es sind Gräuelsünden. Das ist doch heute. Heute musst du sagen, grüezi, schön. Sie sind anders gesinnt, anders Ufer, aber wir dürfen nicht mehr sagen, es ist Sünde. Und Jesus Christus ist nicht gekommen, um etwas anderes zu machen, sondern er ist gekommen, um von Sünden zu heilen. Wenn wir Sünden nicht mehr sagen dürfen, was sollen wir denn die Leute impfen? Das bringt nichts. Sünde kann vergeben werden. Ausreden können nicht vergeben werden. Jesus ist als der demütigste Mensch in die Welt gekommen. Was hat er gemacht? Er hat Blinde sehend gemacht, Lahme springend, Taube konnten die Ohren öffnen, Stumme konnten plötzlich Lieder singen, Aussätzige sind rein geworden, Tote hat er lebendig gemacht, Besessene frei, Sturmstille, Brot und Fisch, Wunder über Wunder, Zeichen seiner Herrlichkeit. Da kann man enorm viel aufzählen. Das hat Jesus als neuer Mensch in die Welt gebracht. Und was haben die Herren von dieser Welt mit ihm gemacht? Sie sind über ihn hergezogen und haben gesagt, er sei ein Teufel. Vom Himmel hoch kommt der runter auf unsere Welt und lässt sich so etwas gefallen. Teufel haben sie ihn genannt. Abartig haben sie ihn behandelt, geschöpft. Jesus hat das erträgt demütig. Er hat augenblicklich, weil er noch in der ersten Menschenform wie Adam war, er hat Vollmacht gehabt. Er hat irdische Vollmacht gehabt, die Gott den Menschen zugedacht hat. Er hat sie augenblicklich in Blindheit können schlagen oder in die Finsternis aber schicken. Weil es ist ein unterwürfiger Menschengehabe, es ist ein Abfall, mit dem er sich beschäftigt hat. Aus Liebe ist er zu uns gekommen. Als Jesus ungefähr 33 war, im Garten Gethsemane, hat er sich weiter demütigt. Die Zeit war erfüllt. Und nach einem langen Gespräch mit seinem Vater hat Jesus eingewilligt, das Verdammungsurteil auf sich zu nehmen, das auf den Menschen gelastet hat. Bis jetzt hätte Jesus ohne Fehler können jederzeit zurück in den Himmel gehen. Er hätte jeden Moment können sagen, ich höre auf, geh ich. Ja, die haben es nicht begriffen. Die Liebe hat ihn da unten behalten. Und jetzt kommt das Gespräch mit seinem Vater und sein Vater sagt, weißt du, jetzt kommt der harte Teil. Jetzt wird es brutal. Du musst sogar noch deine Reinheit ablegen. Du musst bereit sein, alles auf dich zu nehmen. Und in dem Moment, wo Jesus in dem Garten Gethsemane gesagt, Ja gesagt hat, ist er zugänglich. Das Ja ist zwischen Ewigkeit und Gott und den Menschen beschlossen. Und alles ist auf ihn hineingekommen. Es ist auf ihn hineingekommen. Er hat das demütig getragen. Und stellt euch mal vor, ab dann, was Jesus vorne hat können machen, ist einfach durch die Leute durchgelaufen. Die haben ihn nicht können packen. Weil Jesus ist der zweite Adam. Sie hätten ihn nicht können packen, wo sie haben den Berg abstoßen. Es ist nicht gegangen. Jesus ist durch sie durchgelaufen. Wir fragen, wieso ist der durch sie durchgelaufen? Es ist nicht gegangen. Er ist rein gewesen. Sie sind vorne gestanden. Wir hätten eigentlich runtergehen wollen, aber wir können nichts machen. Er ist heilig. Er ist rein gewesen. Aber jetzt in Gethsemane sagt er, ja, ich nehme den Kelch. Ab dem Moment hat sich sein ganzer Leib ist empfänglich gewesen für Schmerz, für Krankheit und für Strafe. Und dann hat der Teufel durch Geister und Finsternis die Leute aufgehetzt, Jesus zu schlagen, ihn anzuspeuzen, ihn zu treten, ihm einen Sack über den Kopf zu ziehen und nochmal drauf zu schlagen. Abgeputzt und haben ihm eine Krone aufgesetzt. Sie haben ihn am Boden geknüttelt und ihn den Berg drauf gejagt, bis hin nach Golgatha, einem Müllberg, um ihn dort ans Kreuz zu heften. Da hat man sich lächerlich gemacht über ihn. Vielleicht hätte ich, ja, das kannst du nicht haben, das kannst du nicht aushalten. Das kannst du nicht aushalten. Wenn du das erlebst, wenn das dir dann das zulässt, was das bedeutet. Und was macht Jesus? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann ist nur so ein Glockel da irgendwo am Kreuz, wo sagt, du bist Gott. Und Jesus sagt, ja, jetzt ist Sport. Ja. Nein, dann sagt er, ja, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Leute, ich bin auf dem Bau. Ich weiß, wie das ist, wenn man genervt wird. Ich weiß auch, wenn ein Kübel fliegt. Warum? Also, wenn ich mein Mass von Demut und so sehe, verschrecke ich. So wie Jesus demütig war, das geht, viel tiefer kommst du nicht runter. Also, jetzt muss ich Gas geben. Ein bisschen hier. Ah ja. Der Teufel hat natürlich gemeint, in dem Moment, er hätte Gott besiegt. Wo er am Kreuz gestorben ist, hat er gemeint, der Teufel hat gemeint, er hätte Gott besiegt. Pustekuchen. Jesus hat ja selber keine Sünde gehabt. Er ist ja, da sind wir und da ist Jesus rein gewesen und jetzt hat er unsere Schuld, alles was, er hat alle Schuld auf sich genommen. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Zack, jetzt ist dort freies Leben. Er hat das genommen und ist am Kreuz runtergemacht worden, in die Hölle runter. Er hat für alles gestraft, er zahlt, aber nicht für sich, sondern für die Menschen. Und in dem Moment, wo der Teufel gemeint hat, ich habe es gepackt, hat er einen Moment Freude gehabt und dann hat er gemerkt, boah, jetzt ist ja das, was ich bei den ersten Menschen vergurkt habe oder Adam zum Hochverrat versucht habe, das ist jetzt ja ungültig. Weil jetzt ist ja jemand zahlt. Und Jesus hat ihm alle Vollmacht, die irdische Vollmacht, die der Mensch hatte, ihm wieder abgenommen. Er hat die ihm abgenommen. Der Teufel hat seitdem keinen Zugang mehr in himmlische Wörter. Beim Hiob hätte er noch da Radau machen und sagen, hey, ich bin da und das, ich habe da die Autorität. Er kann er nicht mehr, ist vorbei. Er ist gebrandmacht und muss in der Finsternis bleiben. Er hat keinen Zutrag mehr, irgendjemanden zu verklagen. Der Verkläger ist dahin. Hören wir das irgendwo da? Das ist echt krass, ja. Jetzt sind wir da irgendwo. Er erniedrigte sich selbst. Wo sind wir denn da? In meinen Versen. Habe ich da etwas ausgelassen? Habe ich da so viel ausgelassen? Bin ich da so ein Klotz da? Ja, also da wären wir. Sonst könnt ihr halt PowerPoint daheim anschauen. Ich muss ein bisschen schauen, dass wir. Also, denn wenn wegen der Sünde des einen Adam der Tod geherrscht hat, eben. Dann ist jetzt etwas ganz anderes passiert. Jetzt haben wir durch Jesus, die Sünde ist nur da gewesen, und jetzt kommt durch Jesus etwas ganz Neues. Und das ist viel grösser, wir haben einen besseren Bund. Weil jetzt sind wir nicht nur Adams oder Evas, sondern jetzt sind wir Gottes Kinder. Weil Jesus hat sein Schicksal mit unserem verbunden und hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Das ist viel mehr. Was, wenn wir da noch dazu sagen, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Der hat er gestraft für uns an unserer Stelle. Der ihn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns durch ihn nicht alles schenken? Das ist Botschaft. Jesus Christus hat den Vollpreis von der Sünde gezahlt. Der Schuldbrief, den wir hatten, der ist erledigt. Der ist zerrissen, gibt es nicht mehr. Wenn jemand einen Buß gezahlt hat für mich, dann gehe ich sie nicht nochmal zahlen. Das ist Blödsinn. Aber viele rutschen auf den Knien mit Erbsen in den Schuhen vor dem Kreuz hin und her und wollen immer nochmal etwas zahlen, das schon lange gezahlt ist. Aber der Schalter ist zu. Und dann wundert sie sich, wieso sie nicht durchkommen. Wenn wir nicht bereit sind, die Vergebung von Jesus Christus anzunehmen und in Freiheit zu leben, werden wir nicht können Freiheit erleben. Wer nicht seine Freiheit, die er uns zuspricht, annimmt, wird nicht frei. Bevor die Ersten umkehren unter uns, hat noch Luft, ja. Winke mal, siehst du mich noch? Schau. Also. Ja, ist gut, super. Steht noch. Also. Wenn du heute da bist und du weißt, Jesus Christus ist noch nicht dein Herr, du hast das noch nicht gemacht, du hast das neue Leben noch nicht, dann sage ich dir dringlich, denk an das, was Gottes Welt hat und denk, was du als Mensch könntest haben. Du wirst, wenn du als Christ auf dieser Welt stirbst, dann stirbst du noch. Das ist nur eine Tür, durch die du gehst und die ist offen. Die heisst Jesus Christus. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Das ist so wichtig, dass ihr das versteht. Wenn du heute da bist und du hast den Schritt durch die Tür noch nicht gemacht, du hast noch nicht Jesus Christus in dein Leben geladen, ich bitte dich dringlichst, dein Leben Jesus Christus zu geben. Du wirst von der Herrlichkeit, wo Jesus dem Teufel wieder abgenommen hat, in deinem Leben können erleben. Gnade um Gnade haben wir von seiner Fülle genommen, hat Johannes gesagt. Behalte den Gedanken mal, und jetzt möchte ich zu denen noch reden, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Demut. Das ist so ein doofes Wort. Ich habe das als Teenager. Demut, gib uns dir Mühe geben. Das sind so Worte, die habe ich nicht gern gehört. Da hat mir mal einer ein Buch geschenkt vom Dr. Murray, Die Demut des Christen. Und ich habe mich dann demütig dazu entschieden, das auch zu lesen. Ja, jede Seite war Mord und Totschlag für mich. Und ich bin so froh, es steht immer noch als Warnmal bei mir im Bücherregal. Aber ich musste Abstand gewinnen, weil das war nicht das, was die biblische Demo war. Das war das, was er gemeint hat, was ein Christ demütig machen müsste. Und ich möchte euch jetzt einfach mal aus dem erleben, wie ich Gottes Demut nach ihm gesucht habe, auch vom griechischen Wort erkannt habe, was das bedeutet. Ich muss jetzt schauen, ob ich da noch irgendwo eine Bibelstelle habe oder nicht. Gehen wir noch zu dem Vers. Also, Demut, wenn ich vor Gott stehe, Gott, dann habe ich meine ganze Welt hinter mir. Die ganze irdische Welt, die habe ich hinter mir. Und die ist schlecht. Und dann komme ich vor Gott und dann gehe ich euch auf die Knie. Ich demütige mich vor Gott und strecke mich aus und sage, Herr, du siehst den Schlamassel, den wir haben. Vergib uns als Christen, vergib du mir meine... Und ich gehe ganz tief runter und dann richte ich mich wieder auf und schaue auf sein Angesicht, weil er den Anfang und verlängert ist und dann lasse ich mich auffüllen. Das ist der erste, das ist Demut vor Gott. Und dann drehe ich mich um. Und jetzt ist plötzlich nicht mehr die Welt in meinem Rücken, sondern Gott ist in meinem Rücken. Seine ganze Herrlichkeit mit allen Engeln, mit der ganzen Luftwaffe und ah! Und dann stehe ich vor den Leuten. Und jetzt habe ich eine ganz andere Haltung. Ich bin mutig, mutig in Christus. Weil er ist jetzt mein Background. Und dann gehe ich raus in die Welt und dann bin ich mutig. Für Christus. Ganz bewusst für Christus. Ich schaue, wie hat Jesus Christus gelebt. Und dann weiss ich, er hat böses Wort nicht mit bösem Wort wiedergegeben. Er hat nicht zurückgespeuzt. Nicht hintenrum geredet. Und das ist die Demut vom Christ. Mit der ganzen Kraft im Rücken zu wissen, dass wir selber schon gerettet sind, sich zu demütigen und viel zu ertragen. Das ist demütig. Und das kann wehtun. Das kann wehtun, wie Jesus Christus, der gelitten hat. Und er hat brüllt um Jerusalem. Er hat nicht gesagt, so, jetzt ist fertig da, sondern er hat brüllt und gesagt, ja. Yeah. Und er hat es ertragen, jeden Schlag. Und ich denke, das ist wichtig. Das ist auch, Brigitte, was du gesagt hast, sich demütigen, wenn man einen Brief bekommt. Ich habe dann nicht weiss, dass ich ganz harte E-Mails bekomme, was ich für ein Zeichen erzähle und den Brief stelle und das und dies und jenes. Und ich habe gemerkt, wenn es länger ist als 3 A4 Seiten, lese ich es gar nicht. Aber die Leute haben wirklich das Bedürfnis, ihren Müll loszuwerden. Und als das sehe ich es dann auch. Aber am Anfang hat mich das so verletzt. Und ich habe mal zurückgeschrieben. Mache ich heute auch noch. Ich sage, Gott segne dich. Das schreibe ich noch zurück. Und ihr, ganz freundlich. Aber es tut mir weh. Und dann heisst, Herr. Und dann stehe ich auf und sage, Herr, du bist für ihn gestorben. Du bist für sie gestorben. Halleluja. Hoffentlich ist das ein bisschen eine Hilfe gewesen, zum Demut einordnen. Demut ist nicht einfach nur das Fromme, sondern Demut ist ein Lebensprinzip von vor Gott. Rücken die Welt, sein eigenes kaputtes Leben vor Gott und dann umkehren und dann im Bewusstsein vom Christsein, Christus in mir rauszugehen, mutig sein und Christus verkündigen oder einfach für Christus den Kopf anheben. Das auch heißen. Predigt ist fertig, Botschaft geht weiter, das sind ihr. Und wenn jemand Jesus Christus noch nicht kennt, bitte ich ihn einfach zu mir zu kommen, zu Anne zu kommen. Wir werden mit Abstand euch zu Jesus führen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Jesus, ich danke dir für die Gemeinde in Hunschenzwil. Und wir stehen verbunden mit allen Christen auf dieser Welt, die dich bekennen als Erlöser, als auferstandener Herr, in ganz grossen Herausforderungen. Wir sind in ein Chaos hineingekommen, wir sind in dem Sturm und wir rufen Jesus, rufen Vater im Himmel, stand auf. Und du rufst uns in Jesaja 62, glaube ich, 52, rufst du uns zu, steh auf, Zion, wach auf, Zion, zieh an deine Stärke, zieh an deine Prachtgewänder, du heilige Stadt Jerusalem. Und das wollen wir sein. Wir wollen uns aufmachen und uns stark machen in dir und wollen Prachtgewänder tragen. Wir nicht mit Klagemuren rumlaufen, sondern in der Gewissheit, Jesus, dass du in unserem Herz wohnst und uns führst. Amen.